lese ich uns den Predigttext. Der kommt aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bis dahin das Wort Gottes.
Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Herr, ich kann nicht mehr, habe ich das überschrieben. Es ist ein Text, der eigentlich so ein bisschen zweigeteilt ist. Im ersten Teil zeigt uns Gott, dass es keinen anderen Weg gibt, zu ihm überhaupt zu kommen, als über Jesus Christus. Und dann im zweiten Teil lädt der Herr ein und sagt: Kommt her zu mir, alle. Da sind erstmal auch alle angesprochen. Solche, die noch Gott fern sind, die Gott nicht kennen oder die Gott leugnen oder ablehnen, gehen sogar so weit und sagen Gott lästern. Und dann sind da die, die sich eigentlich bereits seine Kinder nennen und die an ihn glauben und an seine Möglichkeiten und an seine Allmacht glauben, an seine Allgegenwärtigkeit. Und doch sagt der Herr Jesus zu allen: Kommt her zu mir. Die einen betrifft es, weil sie eben noch ganz weit weg sind von Gott. Sie sind überhaupt nicht in seiner Nähe. Und die anderen haben sich vielleicht ein Stück weit von ihm entfernt, ohne dass es ihnen manchmal vielleicht direkt bewusst ist. Und deswegen ruft der Herr Jesus immer wieder laut: Kommt her zu mir. Das heißt, der Mensch ist in die Verantwortung genommen, wenn er etwas von Gott möchte, dann muss er auch zu ihm gehen. Aber dieser Weg geht nur über den Sohn Gottes, über Jesus Christus. Und wenn wir sehen diese: Herr, ich kann nicht mehr, dann bedeutet es einfach für mich, und deswegen auch dieser Titel, dass wir einfach in Situationen kommen, wo wir hilflos sind, wo wir ohnmächtig sind, wo wir einfach keine Perspektive mehr haben. Aber auch da gilt der Zuruf Gottes: Herr, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid. Nun, wenn wir die ersten Verse, auf die ich zuerst eingehen möchte, also auf den ersten Teil des Predigttextes, dann ist mir sehr deutlich geworden, dass wenn Menschen die Bibel wirklich verstehen wollen, dann muss der Mensch, und jetzt hör bitte genau zu, dann muss der Mensch zumindest zum Teil seinen menschlichen Verstand außer Acht lassen. Wenn du die Bibel ausschließlich mit deinem menschlichen Verstand oder mit den dir vom Schöpfer gegebenen Sinnen begreifen willst, dann wirst du kläglich scheitern. Die gesamte Bildung eines Menschen, wie hoch und wie gut sie auch sein mag, vielleicht auch mit absolvierten Studien und so weiter, werden ihm kaum helfen, die Bibel wirklich in rechter Weise zu verstehen, so zu verstehen, wie der lebendige Gott es seinem Willen gemäß vorgesehen hat, dass nämlich der Inhalt der Bibel, der von ihm durch seinen Geist inspiriert ist, einem Menschen ganz persönlich, dass er dir ganz persönlich zum größten Gewinn für dein Leben hier auf dieser Erde, aber auch weit darüber hinaus, sogar über den Tod sein wird. Der Mensch hat über die Jahrtausende leider ein völlig falsches Bild über den einzigen und wahrhaftigen Gott und seine Botschaft bekommen. Und leider ist daran auch, so muss ich sagen, die Verkündigung in den großen Kirchen auch und auch in so mancher Gemeinde zu einem nicht geringen Anteil mit daran schuldig geworden. Aber eines lehrt uns die Bibel auch ganz konkret, dass nämlich jeder Mensch als einzelne Person ein beträchtliches Stück Eigenverantwortung trägt. Und ein weiteres sagt uns die Bibel auch in unserem heutigen kurzen Textabschnitt: Der Weg zu dem einzigen und wahrhaftigen Gott, ich habe das bereits mit den einleitenden Worten gesagt, der Weg zu dem einzigen und wahrhaftigen Gott, der Weg in die Gegenwart des Schöpfers, was der Mensch und auch was der Mensch als Himmel bezeichnet, führt einzig und allein über Jesus Christus. Wenn wir hier vorne gucken, das ist das, was uns auch in dieser Gemeinde besonders beschäftigt, Johannes 14, Vers 6, wo der Herr Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, das heißt zu dem Schöpfer, außer durch Christus. Das ist ein Anspruch, den Gott erhebt und den er auch so ganz klar sagt. Dieser Weg führt nur über Christus, und noch eines lehrt uns die Bibel ganz unmissverständlich: wo deine unsterbliche Seele nach dem Tod die Ewigkeit verbringt, hängt davon ab, ob du zu Zeiten deines irdischen Lebens an Christus und sein Erlösungswerk geglaubt hast und es auch für dich persönlich in Anspruch genommen hast. Und damit zusammenhängt natürlich auch, ob du die Bibel gelesen hast. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, das Bibellesen rettet, aber wenn du zu Christus dich bekehrt hast, dann zeigt dir der Geist Gottes, dass die Kommunikation mit Gott über sein Wort, über die Bibel funktioniert. Und dann liest du auch die Bibel. Das gehört also zusammen. Und deswegen, egal welchen menschlich betrachtet hohen Bildungsgrad du auch immer haben magst, dein Verstand wird dich die Botschaft der Bibel nicht wirklich in der Tiefe verstehen lassen. Der lebendige Gott muss dir im Namen des Herrn Jesus und durch seinen Geist sein Wort verständlich machen, es aufschließen. Das ist etwas, wo wir immer wieder sehen, dass Menschen aus ganz einfachen und, wir würden sagen, eher vom Bildungsgrad her schwachen Verhältnissen, hat Gott zu wunderbaren, zu großartigen Verkündiger seines Wortes gemacht auf der ganzen Welt. Und wir sehen also, und ich will damit nicht ausschließen, dass wenn du einen hohen Bildungsgrad hast und auch ein Bibelstudium abgeschlossen hast, dass das gut ist, dass das förderlich ist und dass das auch zum Segen werden kann. Aber es ist nicht Bedingung. Um das Wort Gottes zu verstehen, brauchst du die Hilfe des Herrn, brauchst du den Heiligen Geist. Und ein notwendiger Schritt, wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du Gott finden willst, dann ist der erste notwendige Schritt, dass du anfängst, die Bibel, und das ist ein Rat von mir, im zweiten Teil, also im Neuen Testament, zu lesen und Gott bittest, dass du das, was du liest, auch wirklich verstehst. Sehr hilfreich ist es in den meisten Fällen ebenfalls, wenn du mit Menschen, ich nenne sie jetzt mal bibelfest sind, die also das Wort Gottes kennen und mit Jesus Christus leben, dass der Herr Jesus wirklich ihr Herr ist. Wenn du mit solchen Menschen über das, was du gelesen hast, auch sprichst. Und wenn Menschen wirklich christusgläubig sind, dann werden sie niemals eine Frage, die du hast oder was du nicht verstehst, als dumm bezeichnen oder über dich lachen, sondern sie werden es ernst nehmen. Und werden versuchen, auf der Grundlage der Schrift dir eine Erklärung zu geben, soweit das möglich ist. Wobei wir auch nicht alles erklären können. Vielleicht dazu später noch ein paar Sätze. Ein gutes Beispiel ist hier der äthiopische Finanzminister aus Apostelgeschichte 8. Er war so jemand, der sich wirklich für Gott interessiert hat und er hat Gott gesucht. Und er hat die weite Reise von Äthiopien, vielleicht war es auch der Jemen, das wissen wir nicht mehr so ganz genau, angetreten, ist nach Jerusalem gefahren und hat sich dort die Schriftrolle des Propheten Jesaja gekauft. Da musste man, glaube ich, auch schon gut verdienen, um sich damals so eine Schriftrolle zu kaufen. Aber als Finanzminister hat man ja wohl da die Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie das bei Herrn Lindner ist, da soll er sich vielleicht auch mal eine Bibel kaufen. Aber wir sind auch bereit, ihm eine zu schenken, oder? Ja, ich denke schon. Er hat sich eine gekauft und dann las er darin. Und er muss auch ganz gut gelesen haben, denn er war mittlerweile bei Kapitel 53 des Jesaja-Buches gelandet, wo es darum geht, wo uns Gott ganz klar nochmal zeigt, wer Christus ist. Und dass er eben nicht als dieser, das war Gottes Plan, als dieser prachtvolle König mit Macht und mit Schwert kommt, sondern eben in der Niedrigkeit. Und dass er unsere Schmerzen auf sich lud, dass er unsere Krankheiten trug und dass wir ihn nicht als solchen erkannt haben, sondern ihn als von Gott verachtet hielten. Und so, das wird ja dort in Jesaja 53 geschildert. Aber wir sehen, wie Gott, wenn du Gott suchst, auch den einzelnen Menschen im Blickfeld hat. Gott sendet Philippus zu diesem Finanzminister und lässt ihn fragen, verstehst du denn auch, was du liest? Nun, das könnte er als gebildeter Mann ja auch sagen, na klar, Logo, ich bin hier voll im Bilde. Aber nein, er war ehrlich. Er hat gesagt, nein, wie kann ich, wenn mir niemand das richtig erklärt? Er war ehrlich und aufrichtig. Und das ist auch eine weitere Bedingung. Wenn du Gott finden willst, musst du ehrlich und aufrichtig sein. Kein falsches Spiel betreiben. Und er sagt das, nein, wie kann ich? Und dann erklärt ihm Philippus mit ganz einfachen Worten, was besonders auch Jesaja 53, wer dort gemeint ist und was es bedeutet. Und jetzt sehen wir, wenn Menschen aufrichtig Gott suchen, dann finden sie ihn. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gott öffnet diesem Mann das Herz, dass er, was Philippus ihm erklärt, auch wirklich versteht. Und dann sehen wir, dass dieser Mensch wirklich zum Glauben durchgedrungen ist, weil als sie an eine große Wasserstelle kommen, da sagt er, was hindert es mich, dass ich mich jetzt taufen lasse? Das heißt, er hat gleich begriffen, wenn ich an Christus glaube, will ich mich auch zu ihm bekennen und das sollen alle wissen. Dann lässt er sich taufen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Die gesamte Bibel, die ich bin hier gerade ein bisschen verrutscht, die gesamte Bibel ist voll von Wundern. Die gesamte Bibel ist voll von Wundern. Und Wunder, das sind Geschehnisse, die wir mit dem menschlichen Verstand eben nicht erklären können und die auch mit dem menschlichen Verstand nicht zu begreifen sind. Und Wunder begegnen uns heute bis hinein in unseren täglichen Lebensablauf. Nur, der Mensch muss sie auch als solche annehmen und nicht, wie das leider in den allermeisten Fällen vorkommt, als Zufälle betrachten oder mit so oberflächlichen Worten wie, na, da habe ich noch mal Glück gehabt. Nein, es sind Wunder, die uns auch täglich begegnen. Ich habe mehrfach wirkliche Wunder erlebt, die nicht mit menschlichem Verstand zu erklären sind. Ich habe nicht die geringste Erklärung dafür gehabt, aber es ist geschehen. Wisst ihr, es ist manchmal schon ein kleines Wunder, dass wir den Tag überstehen. Das nehmen wir nicht mehr so wahr, aber das ist eine Tatsache. Was meint ihr, in wie vielen lebensbedrohlichen Situationen wir uns manchmal befinden, aber wir nehmen das nicht wahr? Und Gott befiehlt seinen Engeln, dass sie uns bewahren oder er selbst hält seine Hand schützend über uns. Oder er bewahrt uns manchmal, überhaupt bestimmte Wege zu gehen, weil wenn wir diese Wege dann gehen würden, wo er uns davon abhält, sie zu gehen, dann würden uns schreckliche Dinge manchmal passieren. Jeder Tag, gläubige Christen wissen das, sind von Wundern begleitet. Nicht nur Wunder der Bewahrung, auch was wir teilweise erleben. Nun, wenn dir beim Lesen der Bibel etwas begegnet, was dein Verstand nicht begreifen will, dann hilft es mir zumindest oft, und ich gebe dir diesen Rat auch gern weiter, dann lies einfach weiter, denn vieles klärt sich ein paar Verse weiter oder manchmal auch ein paar Seiten weiter, klärt es sich auf, weil das Wort Gottes sich sehr oft auch selbst auslegt. Gerade auch der Herr Jesus in den Gleichnissen. Da sagt er, spricht er in Gleichnissen und danach erklärt er genau, was diese Gleichnisse auch zu bedeuten haben, was wir Menschen, was sie bedeuten und was wir tun sollen. Aber seien wir doch einmal ehrlich, das spreche ich jetzt ganz allgemein, wenn uns jemand ein Buch empfiehlt, es uns so richtig ans Herz legt, es zu lesen, weil der Inhalt dieses Buches unheimlich kostbar sein soll, also zumindest geht es mir so, auch wenn ich davon nicht überzeugt bin, aber wenn jemand so sehr drängt und sagt, das musst du lesen und so weiter, dann nehme ich dieses Buch und ich lese es, auch wenn es mir dann manchmal schwerfällt. Aber leider bei vielen Menschen, wenn es um die Bibel geht, dann ist es nicht so. Über mehr als 2 Jahrtausende wird den Menschen ans Herz gelegt, die Bibel zu lesen. Dieses Buch, was das wichtigste Buch ist auf der ganzen Welt. Aber sie lesen lieber billige 5-Groschen-Romane, sie lesen irgendwelche Science-Fiction-Abenteuer oder irgendwelche anderen, da will ich gar nicht von reden, was sie lieber lesen. Aber dieses Buch, was den Willen Gottes, dieses Buch, was lebendig macht oder was auch, weil Gott ist sein, er ist das Wort, was auch den Weg in die Verdammnis aufzeigt, dieses Buch wird außer Acht gelassen. Es ist schade, es ist traurig. Nun, was ebenfalls in diesen wenigen Versen, in diesen 5 Versen des Predigttextes klar herausgestellt wird, ist die Tatsache, dass es auch, wenn es andere Religionen oder Glaubensgemeinschaften von sich behaupten, es gibt keinen Weg, ich habe das schon angesprochen, in den Himmel, als nur über Jesus Christus. Und nun möchte ich konkret auf den zweiten Teil eingehen. Noch einmal diese Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Schaut mal, wie sieht es eigentlich aus, wenn Gott Erquickung schenkt? Ich gehe da später noch einmal konkret drauf ein, aber wie sieht es aus, wenn Gott Erquickung schenkt? Nehmen wir einmal auch die aktuelle Lage in Israel. Wir wollen ja da nicht einfach oberflächlich drüber hinweggehen, auch wenn so ganz gravierende Dinge passieren. Nun, Israel wird jetzt fast auf den Jahrestag, ist noch, glaube ich, eine Woche bis 7. Oktober oder 10 Tage, wurde Israel seit dem Holocaust nicht mehr so schrecklich angegriffen wie am 7. Oktober 2023. Und was seitdem alles passiert ist, das ist für uns menschlich mit dem Verstand wiederum, wenn wir das nur mit dem Verstand begreifen wollen, ist das nicht zu begreifen. Aber dahinter steckt ein ganz konkreter Plan Gottes. Und wir sehen die Erquickung, trotz dieser Schrecknisse, die dort passieren. Krieg bedeutet ja auch immer Schrecknisse für die Menschen. Aber die Erquickung, die dahinter steckt, auch für das Volk Israel, ist, dass die schlimmsten Feinde Israels, die das alles angezettelt haben und die arabischen Völker dazu angestiftet haben, dass sie jetzt aus dem Verkehr gezogen worden sind. Das ist die Erquickung auf eine gewisse Art für Israel. Und sicherlich hat Gott es jetzt durch diese militärischen Schläge, Israel hat es durch diese militärischen Schläge ausgeführt. Aber Gott steht hinter diesem Handeln. Ganz sicher. Und das ist, dass dieses Volk Israel auch jetzt in dieser totalen Bedrängnis, im Moment in diesem Zweifrontenkrieg, der wird sich ja noch ausweiten, wenn wir der Schrift glauben, trotzdem Erleichterung und Erquickung erfährt, zumindest was auf dieser Seite und was das betrifft. Und ich möchte dazu noch einen kurzen Satz sagen, um mich dann wieder ganz konkret auch dem Text, wo es ist ja Text, oder es gehört für mich dazu, aber dann wieder konkret auch auf uns persönlich das Ganze überleiten. Das ist jetzt keine Behauptung von mir, sondern ich versuche jetzt nur einmal von der Schrift her zu denken. Wir wissen doch, dass es mit Israel einen Friedensvertrag geben wird, einen falschen Friedensvertrag. Und wenn wir schauen, bevor ein Friedensvertrag geschlossen wird, muss doch erstmal Krieg sein, sonst brauche ich keinen Frieden. Und es könnte sein, wie gesagt, nicht, dass ich das jetzt behaupte oder hier irgendwelche Behauptungen aufstelle, aber es kann doch gut sein, dass diese Dinge jetzt erst mit der Hamas, jetzt mit der Hezbollah, dass das die Anfänge sind und dass es sich auch noch weiter ausweitet und es dann die Anfänge darstellt für das, was dann dieser Friedensvertrag bringen soll. Deswegen ist es für uns als Christen, als wahrhaftige Gotteskinder wichtig, nicht vage Behauptungen aufzustellen, aber nüchtern zu sein, zu bleiben, wachsam zu sein und die Dinge genau zu beobachten. Das ist wichtig für uns. Und auch das ist für uns eine Erquickung, dass wir sehen, Gott ist im Bilde und es geht voran. Die Wiederkunft des Herrn kommt immer näher, auch mit diesen Dingen kommt sie immer näher. Deswegen, wir wollen nüchtern sein und wollen aufpassen, was geschieht. Und wollen mehr denn je auch für Israel beten, dass Gott auch jetzt diese Dinge dazu gebraucht, dass sie erst einmal auch erkennen, weil das der Weg ist, sie sind nicht von ihrer noch militärischen Überlegenheit, dass das ihr Schutz ist, sondern dass der lebendige Gott ihr Schutzschild ist, der auch überhaupt diese militärischen Siege ermöglicht. Das wird sich ja alles ändern. Die Welt wendet sich ja immer weiter von Israel ab. Einige Länder und Nationen schränken sich auch immer weiter ein mit Waffenlieferungen und so weiter. Wir sehen also, auch da sind die Anfänge da, dass man sich von Israel zurückzieht. Aber wir wollen wieder auch zu uns persönlich zurückkommen. Es gibt wohl kaum jemanden auf dieser Erde, der nicht in irgendeiner Form oder mit irgendetwas wirklich mühselig und beladen ist. Vielleicht geht es dir aktuell gut, der Herr sei gepriesen dafür. Es ergibt uns ja auch Zeiten, wenn er von Erquickung spricht, dass es wirklich Phasen und Zeiten in unserem Leben gibt, wo wir sagen, läuft. Also da ist alles gut und Frieden und Ruhe und Gesundheit und auch die Kraft ist da. Das gönnt Gott uns natürlich auch. Er ist der Schöpfer. Aber wir leben eben auf dieser Welt und da gibt es auch immer wieder diese schwierigen Phasen in unserem Leben, wo wir wirkliche Lasten haben, wo wir wirklich auch unter diesen Lebenslasten zusammenzubrechen drohen. Diese Phasen gibt es. Und was bedeutet es denn nun eigentlich genau, wenn man sagt, mühselig und beladen zu sein? Es bedeutet, mit einer schweren Last oder wir könnten auch sagen von einer Plage oder auch einer Einschränkung behaftet zu sein, die dem Menschen wirklich alles an Kraft kostet und die wirklich auch große Geduld verlangt. Und hierbei sind wirklich die Menschen gleich, unabhängig davon, ob sie an den Herrn Jesus glauben oder nicht. Es gibt ja einige Gemeindeformen, die sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du auch nicht krank. Keine Ahnung, dann muss ich sehr ungläubig sein, weil ich bin schon dann und wann krank. Wenn wir genau hinschauen, dann können wir mehr denn je auch sehen, wie die Menschen unter den zunehmenden Lasten des Lebens immer mehr einknicken. Wie sie wirklich förmlich gebeugt werden und ab einem gewissen Punkt auch wirklich zusammenbrechen. Den meisten Zulauf, wenn wir jetzt Fachärzte nehmen, den meisten Zulauf in den letzten 5 Jahren haben Psychiater gehabt und Menschen, die also mit der Psyche von Menschen zu tun haben. Die haben also mit Abstand, sind sie am meisten gefragt und gefordert. Und wenn man dann wirklich dieses gebeugt ist oder Depressionen auch hat, ich weiß von unbarmherzigen Geschwistern, die sagen, Christen dürfen keine Depression haben. Tut mir leid, über die Brücke kann ich nicht gehen und ich wäre sehr vorsichtig mit so einer Aussage. Auch uns Christen kann es erwischen, mit der Depression. Nun, woher kommt das also, dass es Gottesleugner wie auch wahrhaftige Christen trifft? Dass wir wirklich schwer gebeugt sind und unter schweren Lasten und Mühen zu kämpfen haben. Erst einmal sind wir alle Menschen, wir sind alles Menschen, die vom Grundsatz her ja mit denselben Dingen konfrontiert werden. Im hohepriesterlichen Gebet hat der Herr Jesus gesagt, Vater, was hat er gebetet? Ich bitte sie, dass du sie in der Welt bewahrst. Nicht herausnimmst, aber dass du sie in der Welt bewahrst. Das heißt, wir sind also mit denselben Dingen konfrontiert wie Menschen, die Gott ablehnen. Aber wahrhaftig wiedergeborene Christen, die sollten eigentlich gelernt haben, mit Lasten und Nöten anders umzugehen als Menschen, die das Erlösungswerk Christi ablehnen, oder? Eigentlich würden wir jetzt alle sagen, ja. Und doch ist es häufig nicht so. Lasst uns noch einmal hinschauen, was der Herr Jesus den Menschen in den letzten drei Versen tatsächlich zuspricht. Da wäre zuerst, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Diese Einladung, ich sagte das vorhin, gilt grundsätzlich erst einmal allen Menschen, ob sie christusgläubig sind oder nicht. Mühselig und beladen zu sein, und das ist, ich habe mal bei mir selber über mein Leben nachgedacht, und dann bin ich, ja, ich würde sagen, auch wirklich zu der Erkenntnis gekommen, dass wirklich mühselig und beladen zu sein, wirklich unter einer schweren Last zu leiden, dass es nur in den aller seltensten Fällen bei mir ein plötzliches Ereignis war, sondern es ist bei mir zumindest immer viel mehr ein sich stetig steigernder Prozess gewesen, der oftmals ganz klein und unscheinbar anfing und dann eben bei stetiger Steigerung zu einer schweren Last oder einer wortwörtlichen Plage für mich geworden ist. Und ich habe eine Frage an dich. Wenn du das bestätigen kannst und sagst, ja, kenne ich auch, überlege einmal, wo bist du als allererstes hingegangen und an wem hast du dich wirklich zuallererst gewendet, als dir bewusst wurde, dass du mit einer Sache oder dass du mit etwas völlig überfordert bist? Mit einer Sache, der du wirklich nicht mächtig bist und an wem du auch als Mensch, an der du auch als Mensch wenig bis gar nichts zu verändern magst. Wo bist du als erstes damit hingegangen? Ist es vielleicht so, dass du dein Vertrauen letztlich doch ein wenig zu viel und zuerst auf Menschen gesetzt hast? Das ist kein Vorwurf, das ist eine Frage. Oder bist du mit deiner Not, mit dieser schweren Last, mit deinem Problem wirklich zu dem Herrn Jesus gegangen? Hast du dich wirklich daran erinnert, dass der Herr Jesus ja gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid? Und nicht dieser Rat, er hätte ja auch sagen können, ich zeig dir durch den Heiligen Geist einen Menschen, an den du dich wenden kannst, zuallererst. Er sagt, kommt her zu mir. Und deswegen nochmal die Frage, wo bist du zuerst hingegangen? Und vielleicht schließe ich auch nochmal eine Frage hintendran. Bist du überhaupt schon zu dem Herrn Jesus damit gegangen? Oder hast du erstmal alle menschlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, bis du zu dem Punkt gekommen bist, dass du gesagt hast, ja, das stimmt, also Menschen können hier gar nicht mehr helfen. Okay, jetzt gehe ich mal zum Herrn. Ja, einige schmunzeln vielleicht. Was meint ihr, wie oft das vorkommt? Was meint ihr, wie oft das vorkommt? Nun, und wenn der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, und wenn du sagst, du bist zu dem Herrn Jesus gegangen, dann möchte ich noch eine Frage stellen. Bist du wirklich zu ihm gegangen? Oder bist du nur mit den Lippen bei ihm gewesen? Das ist ein Unterschied. Ob du wirklich bei dem Herrn Jesus bist und mit ihm über deine Last und über deine Not sprichst, oder ob du ihm nur verbal mitteilst, hey, ich habe hier echt ein Problem, kannst du bitte mal eingreifen? Das kommt leider öfter vor, als wir denken. Zu dem Herrn Jesus gehen, das bedeutet, dass du dich tief beugst vor ihm und dass du sagst, Herr, ich kann nicht mehr, nimm dich meiner Not an. Ich kapituliere. Ich weiß, dass Menschen mir nicht helfen können. Ich gebe mich dir ganz hin, Herr. Ich brauche deine Erquickung. Ich brauche deine Macht. Ich brauche wieder deinen Segen. Ich brauche, dass du mir wohltust, Herr, dass du mich erquickst als allererstes an meiner tief betrübten Seele. Es ist etwas anderes, ob du wirklich zu dem Herrn Jesus gehst oder ob du nur ihm mit den Lippen oberflächlich etwas mitteilst. Überlege auch noch mal einmal bei dir selbst, mit wie vielen Menschen hast du über deine Probleme und mit wie vielen Menschen hast du über deine Not gesprochen, bevor du überhaupt zu dem Heiland gegangen bist? Versteht ihr? Ich sage jetzt nicht, ihr dürft oder ihr sollt nicht zu Menschen gehen. Für mich ist die Reihenfolge wichtig. Manchmal ist es auch so, ich sage das ganz ehrlich, ich weiß das aus der Seelsorge, ich weiß nicht, auch wenn andere das später mal woanders sehen, wenn du mit deiner Not zu 5 verschiedenen Seelsorgern gehst, kann das auch zu Problemen führen. Es ist wichtig, dass wir anfangen, wenn wir zu dem Herrn Jesus gehen und sagen, Herr, erbarm dich meiner, ich brauche Erquickung, ich brauche Ermutigung, dass wir auch sagen, zeige mir, Herr, wenn du einen Menschen gebrauchen willst, durch den du wirken willst, dass es dann auch der richtige Bruder, die richtige Schwester ist. Und nicht, dass wir auch hier wieder anfangen und sagen, ich suche mir mal den aus, wo ich meine, das ist der Richtige. Das bedeutet es, zu Christus zu gehen. Und auch wirklich diese Erquickung von ihm zu erfahren, es aus seiner Hand auch zu nehmen, auch wenn er Menschen dazu gebraucht, dir zu helfen. Kommt her zu mir bedeutet doch, dass du auch Mensch, als Mensch auch wirklich zu ihm hingehen musst, mit deinem Herzen. Hingehen, das bedeutet auch hinaus aus dem weltlichen Trubel. Wenn du zum Heiland gehst, dann musst du das mit aller Ernsthaftigkeit in der Stille, abseits jeglichen Trubels tun. Wenn ich manchmal sehe, es kommt bei mir nicht so häufig vor, aber dass Menschen dann kommen mit einer tiefen Not und ich sage, wo hast du denn Erquickung gesucht? Wo hast du denn deine Hilfe gesucht? Warst du beim Heiland? Und sie sagen, ja, sie waren auf großen Gottesdiensten, sie haben an Lobpreisveranstaltungen teilgenommen und so weiter. Ich sage, ja, musst du dich nicht wundern, wenn du nicht Frieden, dass du erquickt wirst. Das ist dann manchmal so ein momentanes, sag ich mal, Aufflammen. Aber wirklich, wenn du zu dem Heiland gehst, musst du das in der Stille tun. Du musst zur Ruhe kommen, nicht im Trubel. Schau mal, wenn wir Vers 29 nochmal anschauen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wir überlesen schnell die Worte, wenn wir das lesen. Wir lesen dann gerne, nehmt auf euch mein Joch. Aber wir überlesen schnell die Worte, so lernt von mir. Diese Worte überlesen wir sehr schnell. Und lernt von mir. Und was sollen wir denn hier von dem Herrn Jesus lernen, so ganz konkret? Was hat er denn immer getan und in ganz besonderer Weise vor schwierigen Predigten oder vor wirklich schwierigen Situationen? Was hat der Herr Jesus da immer getan? Er ging in die Stille. Und mit wem hat er gesprochen? Mit Petrus? Mit Johannes oder Jakobus? Nein, er hat mit dem himmlischen Vater, mit unserem himmlischen Vater gesprochen. Und das, ihr Lieben, das sollen wir hier von unserem Herrn lernen. Wenn die Mühe, wenn die Not und die Plage am größten ist, dann geh in die Stille, in die Abgeschiedenheit und rede mit deinem Heiland, gerne auch unter Tränen. Der Herr Jesus, er hört dir zu. Der Herr Jesus hört dir zu, besser als jeder Mensch jemals zuhören könnte. Aber nicht nur das. Er ist es doch auch, der allein die Macht hat, die Dinge seinem Willen gemäß in deiner Situation zu ändern. Auch jetzt und hier und heute. Wenn du in die Stille mit dem Herrn gehst, dann lass das Smartphone weg. Schalte besser alle elektronischen Geräte ab. Gehe, wenn es dir möglich ist, auch auf deine Knie. Das ist, ich bin demütig. Geh auf deine Knie und rede mit ihm wie ein Kind mit seinem Vater. Du brauchst kein theologisches Gefasel oder besondere Formeln oder das Vaterunser, ohne das jetzt abzuwerten, oder das christliche Glaubensbekenntnis. Wie ein Kind mit seinem Vater darfst du mit ihm reden. Sollst du mit ihm reden. Wisst ihr, ihr Lieben, der alltägliche Stress, der verschlingt die Menschheit förmlich, egal ob christusgläubig oder nicht. Da ist der Leistungsdruck am Arbeitsplatz. Und durch das Homeoffice wird die Arbeit zumindest zum Teil jetzt noch sogar mit in die eigenen vier Wände geschleppt. Da ist die Familie mit ihrem Recht auf Aufmerksamkeit, und das fordert sie auch zu Recht ein. Da ist die dauerhafte, und das finde ich eines der größten Probleme, die dauerhafte und schreckliche Beeinflussung durch die elektronischen Medien. Aber nicht nur diese Dinge tragen immens stark dazu bei, dass wir überfordert sind. Was ist, wenn du als christusgläubiger Mensch geistlich einfach müde geworden bist? Wenn du keine Lust mehr hast, die Bibel zu lesen? Wenn du nicht mehr den Drang hast, zur Gemeinde zu gehen, in die Gemeinschaft der Gläubigen? Wenn es dich sogar ein Stück weit nervt, mit anderen über das Evangelium zu sprechen, weil du es irgendwie nicht länger erträgst, dauernd als Idiot bezeichnet zu werden. Ich spreche hier wirklich von einer Art geistlichem Burnout. Das kann passieren. Es gibt manche Tage, da bin ich so genervt von den Dingen, die so auf mich einströmen, und dann weiß ich hinterher, ich hätte eine Möglichkeit gehabt, entweder im Beruf oder auf der Straße oder in einer Situation mit Menschen über Jesus zu reden. Aber ich bin so genervt, dass ich es nicht tue. Und hinterher ist Gott dann zur Stelle und sagt, Rally, irgendwie die falschen Prioritäten gesetzt. Ich habe dir da eine Möglichkeit gegeben und du hast sie völlig oberflächlich außer Acht gelassen. Wie gut nur, dass Gott uns Menschen ja gar nicht braucht, sondern er setzt uns ja aus Gnade in seinen Dienst ein. Und wenn wir versagen, kommt er ja mit seinem Plan trotzdem zurecht. Das ist ja meine Hoffnung, wo ich weiß, wenn da jemand war, dann wird Gott ihn jemand anders senden oder Gott selber wird mit ihm reden. Aber es ist für mich dann immer wieder so ernüchternd zu sagen, ich bin so genervt von den Dingen der Zeit, dass ich sogar manchmal die Arbeit des Reiches Gottes irgendwie hinten dran stellen will. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber wenn alle diese Dinge, die ich eben nur so angesprochen habe, oder vielleicht auch nur eines von den eben benannten Dingen, vielleicht auch deine Not ist, oder dich zermürbt, dass du vielleicht dich schon etwas länger am Rande dieses geistlichen Burnouts bewegst, dann begehe nicht den Fehler, wie so viele Menschen, manchmal auch so viele Glaubensgeschwister, dass du nur noch einen Ausweg darin siehst und eine Art zeitbegrenzte Flucht beginnst. Und zwar, indem du einfach sagst, ich mache jetzt mal Urlaub, Sonne, Strand und Meer, 2 oder 3 Wochen, das wird mich wieder auf Vordermann bringen. Bei anderen ist das noch viel schlimmer. Ich habe das erlebt. Die fangen an, regelmäßig ein Feierabendbier zu trinken, weil es die Dinge dann etwas einfacher erscheinen lässt. Oder du suchst dir vielleicht ein vermeintlich neues Hobby, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich weiß das von Menschen. Die haben sich neue Hobbys gesucht und ruckzuck waren sie noch viel weiter weg, als sie es vorher schon waren. Geht nichts gegen Hobbys. Ihr wisst, was ich meine. Andere wieder nehmen eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade, denn der Mensch braucht ja seinen kleinen Glücklichmacher. Aber es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt jemanden auf die Krawatte trete, aber wie armselig und bemitleidenswert bist du dann, wenn das so ist. Der Herr Jesus sagt, lernt von mir. Lernt von mir. Bevor er vom Teufel persönlich versucht wurde, was hat er da getan? Er wusste, jetzt kommt es. Ganz schlimm, ganz schwer. Was hat er da getan? Sich erst einmal einen ausgiebigen Urlaub gegönnt, vielleicht in Eilat, das war ja alles so die Gegend da. Sonne, Strand und Meer, nochmal richtig auftanken, bevor ich jetzt versucht werde. Hat er mal so richtig einen drauf gemacht nochmal? Nein, davon lesen wir gar nichts. Sondern wir lesen, dass der Geist Gottes, und er hat es auch zugelassen, der Geist Gottes ihn in die Wüste geführt hat. Und wenn die Bibel von Wüste spricht, dann ist damit nicht immer nur ausschließlich ein wasserarmer und sandreicher, heißer Ort gemeint, sondern es ist häufig, wird es als einen Platz gedeutet, der absoluten Ruhe und Abgeschiedenheit. Raus aus dem Trubel der Welt. Das ist das. Ich saß mal mit meiner Frau, als wir noch Sonne, Strand und Meerurlaube gemacht haben, davon sehe ich heute ab. Nicht, dass ich da was gegen habe, ich habe es für mich persönlich entschieden oder wir. Also wir machen anders Ruhephasen. Aber als ich da, kann ich mich noch gut dran erinnern, ich lag da am Strand, auf der Liege, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich die Bibel oder ein geistliches Buch gelesen habe und lese dann so und schaue dann so hoch, schaue wieder so hoch, gucke mir das an und sage, was machst du hier überhaupt? Was machst du hier überhaupt? Du liegst hier am Strand, leicht bekleidete Menschen, wirklich, da war kaum mehr Stoff zu sehen. Und du liest hier das Wort Gottes und willst hier geistliche Einflüsse haben? Also, irgendwie, das war sehr unpassend. Für mich, bitte nicht, so soll sich keiner anziehen. Ihr dürft gerne an den Strand fahren und schwimmen gehen. Für mich, das war für mich persönlich. Und deswegen, wenn du, es geht ja hier auch nicht um Sonne, Strand und Meer als Urlaub, sondern mir geht es darum, wenn wir am Boden zerstört sind und dann diese Flucht antreten, Sonne, Strand und Meer. Das geht nicht. Da wird es dir auch nicht helfen, wenn du dort die Bibel liest. Du brauchst die Abgeschiedenheit. Dass Gott, dass sein Geist wirken kann an dir. 40 Tage und Nächte hat der Herr Jesus nichts gegessen und getrunken. Es wird aber deutlich betont, dass das nicht einfach nur war, um ihn körperlich zu schwächen. Nein, er hat bewusst gefastet. Das heißt, er hat sich ganz in die Hand des Vaters begeben, sich voll auf ihn und sein Wort konzentriert. Er hat gesagt, ich brauche auch kein Essen und Trinken, Vater, was ich brauche, bist du. Und das ist das, was wir von ihm lernen. Alle äußerlichen Dinge, daher haben wir doch letztens gehört, er weiß, was wir alles benötigen. Aber dass wir als erstes wissen, wir brauchen ihn. Wir brauchen in unserer schweren Situation seinen Beistand, seinen Zuspruch. Und wenn dazu tatsächlich auch eine körperliche Stärkung notwendig ist, in Form von Essen und Trinken oder sonst etwas, dann gibt er sie auch. Das wissen wir von Elia. Ruck wurde er vom Engel, hier, iss und trink. Gott weiß, dass das dazu gehört. Aber erst einmal die volle Konzentration auf den Herrn, unseren Gott, den dreimal Heiligen, den Allmächtigen. Und alles andere muss zur Nebensache werden. Bevor eine Not ihren Höhepunkt erreicht oder die Probleme sich zu einer schier unüberwindbaren Mauer auftürmen, dann nicht noch einmal nach dem Motto, ich nehme nur noch einmal mit, was ich bekommen kann auf allen Ebenen, sondern begib dich in die Wüste, in die Stille mit Gott. Das ist das, was wir Menschen immer selbst, wenn wir nur über den vermeintlichen Alltagsstress nachdenken, aber ganz besonders in den großen Nöten und Schwierigkeiten, die uns manchmal treffen, was wir tun müssen. Oder meinst du wirklich, dass ein paar Tage Urlaub, wo auch immer du hinfährst oder wohin du vielleicht fliehst, deine aktuelle Lebenssituation wirklich dauerhaft verändern könnten? Ich habe Das ist noch gar nicht so lange her. Zweimal. Ich habe das einigen Geschwistern schon mal, ich glaube, in der Bibelstunde erzählt. Da habe ich echt den Kanal sowas von voll gehabt. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt einfach irgendwo hin. Bin rein ins Auto, habe die nötigsten Sachen da reingetan, bin losgefahren. Einmal bin ich bis zum Eilesteder Platz gekommen und das zweite Mal bis zum Profunder See. Also das sind von mir mit dem Auto so 2 bis 4 Minuten. Weil mir jedes Mal klar wurde, ich kann jetzt auch nach Neuseeland fliegen. Gott ist so und so vor mir da. So viel Glauben war noch da und so viel Verständnis, dass ich sage, was bringt es jetzt zu fliehen? Rein in die Stille. Und dann brauchte ich auch nicht mehr fliehen. Gott hat dann wieder gewirkt. Nun, das verändert dich nicht, wenn du die Flucht antrittst. Das haben wir gesehen, auch bei Jona. Es hat nichts gebracht. So wie der Jojo-Effekt bei Diäten, holt der Alltags- und Lebensstress dich auch nach jedem noch so tollen Urlaub schneller ein, als du denkst. Und manchmal ist sogar der Urlaub so anstrengend, dass die Menschen dann Urlaub vom Urlaub brauchen. Das ist wirklich so. Der Herr Jesus bietet uns an, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Gott selber. Hier steht nicht, kommt her zu mir, alle, und ich werde die Dinge so regeln, wie ihr euch das vorstellt. Das steht da nicht. Ich will euch erquicken, dass ihr wieder Kraft bekommt, vielleicht nur für den nächsten Tag. Und es ist auch gut so, dass wir in der Abhängigkeit von dem lebendigen Gott bleiben. Jeder Tag, sagt er, hat seine eigene Plage, seine eigene Sorge. Und deswegen, Gott erquickt dich. Du wirst aufstehen, wenn du wirklich zu ihm gegangen bist. Und du wirst erquickt zuerst an der Seele. Und wenn es sein Wille ist, auch am Körper. Dich erheben und mit der Sache weiterleben. Bis er sie nach seinem Willen gemäß von dir nimmt. Der Herr Jesus erquickt niemals oberflächlich, sondern immer in der Tiefe. Zuerst muss unsere geschundene Seele verarztet und verbunden werden. Und darüber hinaus dann sogar der Körper, alles seinem Willen entsprechend. Versteht ihr das? Denkt einmal an eine weite Wanderung. Das Ziel erscheint anfangs manchmal unerreichbar. Als ich noch gelaufen bin, ich habe so verschiedene Strecken gehabt und dann bin ich angefangen und gesagt, oh, das schaffst du heute nicht, da kommst du heute irgendwie nicht hin. Und dann gibt es ja diese toten Punkte. Wer läuft oder Leistungssport macht, weiß das. Es gibt so einen toten Punkt, wo man sagt, jetzt geht's nicht mehr. Und wenn du über diesen Punkt weg bist, dann geht's wieder. Steht hier, und das sind die Punkte, die der Herr Jesus meint. Du kommst an einen Punkt, wo du sagst, es geht nicht weiter. Und dann gehst du zu deinem Herrn Jesus. Dann gehst du zu Gott. Und er erquickt dich. Dann kommst du über diesen toten Punkt hinüber. Und dann geht es wieder weiter. Es gibt Phasen der Schwäche und man möchte sich wirklich manchmal einfach hinschmeißen. Aber dann ist da jemand, der reicht dir, nochmal auf den Sport bezogen, ein erfrischendes Getränk und vielleicht auch noch einen kohlenhydratreichen Snack. Und dann geht es weiter. Bei der Tour de France, beim Fahrradfahren, sehen wir das manchmal, so zwischendurch. Da schnappen die so Kohlenhydratgetränke und essen eine Banane und so und plötzlich strampeln die wieder, als wenn sie nie was anderes vorher auch gemacht hätten. Ich möchte das nicht mit dem Herrn Jesus vergleichen, aber es ist so, der Herr Jesus erquickt uns in dieser Schwächeperiode, wo wir wirklich nicht mehr können. Und dann mit ihm geht es wirklich weiter. Denn alles, was wir an Not und Schwierigkeiten haben, ist doch nicht umsonst, Geschwister. Der Herr Jesus sagt, dass nicht ein Haar unser Haupt verlässt, was dem lebendigen Gott entgeht. Auch das kleinste, vermeintliche Übel, was wir als solches sehen, ging vorher an dem lebendigen Gott vorbei. Und er will damit etwas an dir persönlich bewirken oder er will durch dich an jemanden oder an etwas etwas bewirken. Wenn du diese Stärkung, die der Herr Jesus dir reicht, zu dir genommen hast, hast du Erquickung erfahren und du wirst auch neue Kraft erfahren. Egal wo, sei es in der Schule, sei es im Studium, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Familie, sei es bei gesundheitlichen Problemen, wo auch immer. Versteht ihr, wir werden auf unserer Wanderung, auf der sich jeder Mensch seit seiner Geburt befindet, immer wieder mit Lebensstress, mit Problemen, mit Not und Plagen konfrontiert werden. Doch alle vermeintlichen Erfrischungen, die uns die Welt mitunter auch manchmal aus menschlich gut gemeinten Gründen bieten kann, wird nicht die notwendige seelische Erquickung bringen. Für Gott steht immer die Seele, das Herz im Mittelpunkt. Der Körper, wo wir meinen, Gesundheit ist das Größte. Das ist bei Gott nicht so. Es geht auch um das Seelenheil, nicht um das Körperheil. Es geht um das Heil der Seele. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Herr immer Innenstärkung erst einmal bringen will, bevor seinem Willen gemäß auch eine äußerliche, körperliche Veränderung, Heilung, Stärkung, was auch immer, das mit sich bringt. Die wirklich notwendige Stärke und wahrhaftige Erfrischung kann dir nur der geben, der jedes seiner Geschöpfe bis ins absolut kleinste Detail kennt und versteht. Der Schöpfer selbst, der uns in unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus persönlich erschienen ist und der seine ganze Liebe zu uns darin bewiesen hat, dass er sich selbst uns als das Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha geopfert hat. Und das zu einem Zeitpunkt, als die gesamte Menschheit noch Gottes Feinde war. Wenn du wirklich in die Stille zu deinem Herrn gehst, wirst du erquickt werden, genau wie es uns der Herr Jesus hier in unserem Text versprochen hat. Du wirst neue Kraft erfahren, das Ziel deiner Lebensreise wieder fest ins Auge fassen und ein gutes Stück weiter vorankommen. Bis wann? Bis die nächste Erfrischung notwendig ist. Sein Versprechen an uns ist, dass wir immer wieder Ruhe finden für unsere Seelen. Das heißt, unsere Seele wird zur Ruhe kommen. Außen kann es demnach eventuell recht unruhig sein, manchmal auch bleiben. Aber innerlich, die Seele, die eigentliche und unsterbliche Persönlichkeit jedes Menschen, wird zur göttlich gewirkten Ruhe kommen. Und das ist die Ruhe. Ja, das ist der Frieden, von dem uns der Herr Jesus auch sagt. Schaut mal, Johannes 14, 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Versteht ihr? Der erste Frieden, das ist der grundsätzliche Frieden, den der Mensch bekommt, wenn er an Christus glaubt, ist er mit Gott versöhnt. Aber dann geht es um den Frieden, den Christus hier betont. Das ist dieser Frieden, auch wenn äußerliche Dinge aus den Fugen geraten oder auch manchmal unser persönliches Leben, unser persönliches Wohlbefinden. Dann sagt der Herr Jesus, ich gebe euch meinen Frieden. Ich erquicke euch. Das ist seine feste Zusage. Ist es nicht so, ihr Lieben? Wir Menschen, auch wenn wir das nicht möchten und mittlerweile sogar behaupten, wir wären absolut freie Persönlichkeiten. Na, die Welt heute sagt ja, der Mensch ist im Mittelpunkt, wir sind frei, tu, was du willst, egal mit wem und mit was, Hauptsache, es macht dir Freude. Frei sein. Nun, wenn wir der Bibel glauben, dann leben wir Menschen, der Herr Jesus spricht ja auch in seinem Wort von einem Joch. Wenn wir der Bibel glauben und wenn, so wie ich die Schrift verstehe, lebt der Mensch immer unter einem Joch. Er kann sich nur durch die Gnadentat Jesu aussuchen, unter welchem Joch er weiterleben möchte. Aber er lebt immer unter einem Joch. Der Römerbrief lehrt uns, du lebst, wenn du ohne Jesus lebst, ohne wiedergeboren zu sein, lebst du unter der Knechtschaft der Sünde. Du bist versklavt. Ich frage mich manchmal immer wieder, oder auch ihr, oder wenn wir Menschen fragen, wie konnten irgendwelche Menschen irgendwelche schrecklichen Gräueltaten begehen, wenn man sie dann fragt, kanntest du den? Ja, ich kannte den oder die. Das waren tolle Menschen, freundlich, hilfsbereit, Familienmenschen, wie auch immer. Aber die haben Sachen getan, weil sie unter der Knechtschaft der Sünde, unter dem Vater der Lüge, unter dem Mörder von Anfang an, unter dessen Joch waren. Der Mensch ohne Gott lebt immer unter dem Joch des Satans. Das heißt, du bist nie alleine. Der Mensch, und wenn er meint, dass er noch so frei ist, ein Joch trägt er immer. Entweder er trägt das Joch des Satans, oder der Herr Jesus sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich habe deine Schuld ans Kreuz getragen. Ich mache dich frei, ich spreche dich frei von deiner Lebensschuld. Du wirst zu einer neuen Kreatur durch den Geist Gottes. Hier, das Alte ist vergangen, ich mache alles neu. Und dann sagt der Herr Jesus, und jetzt lebst du unter meinem Joch. Und was? Sanftmut. Er ist demütig, voller Liebe. Versteht ihr? Wenn ich dann immer sehe, alle anderen Religionen der Welt, die sich als solche bezeichnen, oder Sekten oder was auch immer, die beanspruchen immer irgendetwas, da musst du immer irgendwas tun oder irgendetwas vollbringen oder irgendwas erreichen. Und der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, kommt her zu mir, ich habe alles für euch getan. Das ist der große Unterschied. Nun, der Mensch lebt immer unter einem Joch, entweder unter dem Joch Satans oder unter dem Joch des Herrn Jesus, der uns selber aus Liebe für uns dahingegeben hat. Aber was sagt der Herr Jesus bezüglich seines Jochs? Sein Joch ist leicht, denn er, der das Joch auferlegt, ist sanftmütig und von Herzen demütig. Alle anderen, die uns Jochs auferlegen, sind eigennützig, sind egoistisch, sind brutal. Und dementsprechend, so sieht auch das Joch aus, was sie auflegen. Aber der Herr Jesus sagt, ich bin sanftmütig und bin von Herzen demütig. Und dementsprechend, wenn er uns sein Joch gibt, dann haben wir daran nicht schwer zu tragen. Das ist leicht, er sagt es. Aber ohne Joch kommen wir nicht über diese Erde. Joch ist ja manchmal auch falsch verstanden. Wir haben da dann immer die Tiere und so eine Dinger um den Hals. Joch ist eigentlich dieser Balken, der sie miteinander verbindet. Kennen wir auch aus, wenn wir so mal alte Hollywood-Filme sehen oder so, wenn es da auf die Galeeren geht. Das bedeutet eigentlich Joch, dieser Balken, der verbindet. Nun, was die Welt uns als ihr Joch auferlegt, führt in die irdische Ausweglosigkeit und am Ende, man muss das leider so deutlich sagen, in die Hölle. Und was der Herr Jesus uns auferlegt auf dieser Erde, ist wegweisend, ist tröstend, ist ermutigend, ist erquickend und führt am Ende in die Herrlichkeit bei ihm. So nehmt doch die Einladung des Herrn Jesus an. Geht zu ihm. Lasst euch von ihm erquicken. Lasst euch ganz neu Kraft schenken von ihm. Lasst euch ganz neu seinen Frieden in eure Herzen geben, der höher ist als alle, da sind wir wieder, menschliche Vernunft. Und so schließe ich auch mit Worten aus Philipper 4, 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe, ihr Lieben. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird, das ist eine Zusage, nicht vielleicht und eventuell und es hängt von was ab, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir von Herzen, lieber Heiland, dass du gekommen bist, uns zu erlösen und dass du, Herr, nach deiner Verheißung alle Tage bis zu deiner Wiederkunft bei uns sein wirst. Und danke, Herr, dass dazu auch die Tage gehören, wo wir manchmal denken, wir wären lieber gar nicht erst aufgestanden. Und dass du alle Tage, Herr Jesus, uns laut zurufst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du diese Erquickung, die wirklich die Seele in der Tiefe erquickt und erfrischt und uns neue Stärke verleiht, dass du uns das anbietest, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns das auch immer vor Augen hältst, dass wir reichlich davon Gebrauch machen. O Herr, wir danken dir für deine Güte, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit und für deine Liebe. Gepriesen sei dein Name, Vater im Himmel, durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen.